Lass uns hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du den Reinhard segnest und mächtig ausfüllst, dass du ihm aufs Herz legst, was wir brauchen heute Morgen. Dank sei dir von Herzen. Amen.
Auch hallo von mir, besonders natürlich an die jetzt neu da sind. Er konnte ja heute aus Erfahrung sagen, ob es eine gute Predigt war. Also, müsst ihr in Zukunft genau darauf achten. Wenn er dann sagt, naja, es war jetzt okay, dann kann ich mich ja noch steigern. Also, der Spurgeon, ich weiß nicht, ob ihr alle noch wisst, wer Spurgeon ist. Es ist ein alter Held Gottes, ein alter, ein General Gottes. Dieser General Gottes, er hat gesagt, jede Predigt wird zweimal geboren. Einmal, wenn du sie ausarbeitest und einmal, wenn du sie hältst. Also von daher kriegt er ganz sicher frisches Brot. Ja? Denn die wird jetzt wieder neu geboren. Und ich finde es toll, wie unsere Gemeinde mitspielt mit diesen zwei Gottesdiensten. Das ist echt ein Challenge. Und ich habe mich schon die ganze Wochenende gefreut, die Vorbereitung für Kaffee Connect und für Weinkultur und für Infopoint und Begrüßungsdienst, und es sind so viele Leute beteiligt, dass es super läuft hier. Es ist ein Hammer. Ja, also ich bin richtig stolz und dankbar. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich meine, wir sind jetzt unter uns, da draußen guckt uns jetzt glücklicherweise gerade mal keiner zu. Wir sind wirklich unter uns, wir können jetzt echt Party machen, wie wir wollen. Ist auch schön. Weil es ist auch irgendwas Intimes, finde ich manchmal, Gottesdienst, so geht's mir. Gut, ich hatte vor einiger Zeit, ich versuche immer herauszufinden, logischerweise, was will Gott eigentlich, was will er sagen, was liegt ihm auf dem Herzen, weil so mein Gebet geht immer: Herr, lass mich schweigen und rede du, weil ich eigentlich gar keine Lust habe von meinen Sachen. Ich kann nur Abgestandenes geben, aber Gott gibt Frisches, ja. Und deswegen bin ich immer happy, wenn das so ehrvoll durchkommt, dann bin ich ganz glücklich. Dann war es für mich eine gute Verkündigung. Und ich habe ihn dann gefragt: Herr, was soll ich denn sprechen? Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll einfach mir mal Gedanken zu seiner Güte machen. Und jetzt ist es so, ich habe ein ziemlich gutes Gottesbild. Wer mich kennt, weiß das auch, dass in meinem Herzen manche Dinge einfach durch sind. Ich weiß, Gott ist gut und ich liebe ihn und er meint es gut mit mir und so. Das sind nicht so die Fragen, die mich wirklich noch umtreiben. Da habe ich natürlich gedacht, okay, was mache ich? Und dann hat mich Gott überrascht mit einem ganz neuen Zusammenhang, den ich so noch nie gesehen hatte, und den möchte ich euch näher bringen. Die Güte Gottes da für 2020. Und ich bin ja Optikermeister von Hause aus, und 2020 ist eigentlich die englische Bezeichnung für 100% Vision. Ja, 100% Sehkraft. Und ich denke, die Güte Gottes ist die 100%ige Sehkraft für 2020. Ja, das ist, wenn du 2020 betrachten willst, vorwärts oder rückwärts, dann guck durch die Brille Gottes und dann kannst du es scharf sehen. Und wenn wir Güte Gottes hören, dann fallen uns natürlich Dinge auf, wie zum Beispiel der Text von Matthäus 6, 26. Seht hin auf die Vögel des Himmels, und dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und das ist ein Vers, der ist super tröstlich, kommt in dem Zusammenhang, wo Jesus sagt, wir sollen uns nicht sorgen über das 2020. Nee, er hat gesagt, sollten wir uns nicht sorgen, was wir morgen essen sollen, oder wir sollen uns nicht sorgen, was wir anziehen sollen, weil die Sorge in sich selbst was sehr Schlechtes eigentlich ist, macht uns kaputt letztlich. Sorge macht kaputt. Man kennt ja den Begriff Sorgenbuckel. Ich glaube tatsächlich, dass das sogar körperlich auf uns einwirkt. Deswegen, wir sollen uns nicht sorgen, sondern wir sollen auf ihn gucken. Er ernährt sogar die Vögel. Er guckt, dass sogar die kleinen Spatzen was zu futtern haben. Und so einem Gott kann man vertrauen. Und seine Güte ist das. Und dann ist mir aufgefallen, ich beschäftige mich viel mit so, was bedeutet zum Beispiel Namen Gottes. Und dann ist mir aufgefallen, wie ich darüber nachgedacht habe, gibt es eigentlich einen neuen Namen von Gott im Neuen Testament? Und dann habe ich herausgefunden, ja, es gibt einen. Im Neuen Testament kommt was hinzu, was nicht war. Im Neuen Testament lässt sich Gott nämlich Vater nennen. Also wir kennen so die biblischen Namen wie Jahwe Elohim, Jahwe Adonai, Jahwe Jiri, Jahwe Nissi, Jahwe Rapha, Jahwe Shalom, Jahwe Chikenu, Jahwe Mekadish, Jahwe Zebaoth, Jahwe Shammah, Jahwe Elohim, Jahwe Roi, Jahwe Eloheinu und Jahwe Osayinu und Jahwe Eloheka und Jahwe Elohei. Also nur mal so ein paar. Also es gibt jede Menge Namen Gottes und das Tolle daran ist, alle bedeuten was. Also wenn du jetzt mal raus, pick mal raus den Jahwe Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen auf Deutsch. Und im Neuen Testament kurz zusammengefasst mit einem Wort Vater. Und das ist toll, weil das ist schon die Güte Gottes, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Obwohl er all das ist, was wir hier hören, all das ist Gott. Gott ist auch der Gott zum Streit, der Gott der Kriegsbanner, Gott der Heiler, Gott der Gerechtigkeit. All das ist Gott. Aber wir dürfen Vater sagen. Wir dürfen, können ihn quasi mit Du ansprechen. Hey, du Vater. Und das finde ich toll und da freue ich mich drüber. Und das ist seine Güte. Beim weiter drüber nachdenken ist mir eine Geschichte aufgefallen. Und zwar, die steht in 2. Mose 3. Um den 2. Mose 33 herum, weil das ist viel Geschichte vorher und viel Geschichte hinterher und ich hoffe, ich reg euch dazu an, das einfach mal zu lesen, weil es ist spannend. Die Geschichte Mose, die lehrt uns so viel und da steht in 2. Mose 33, 18 und 19, er aber sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, das ist der Mose, der das sagt, und Gott antwortet, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Also Gott lässt, also Mose sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ja, ich lasse meine Güte an dir vorbeigehen. Und das ist natürlich irgendwie anders bestellt, oder? Nein, wir werden herausfinden, das ist es. Die Güte Gottes heißt im Hebräischen jetzt hier in dem Fall Tup. Und normalerweise, wenn Sie sie lesen, heißt es Top. T-O-B, Top. Und diese Tup bedeutet das Hauptwort, Gott ist gut. Hauptwörtlich ist er gut. Ich lasse mein Gutsein an dir vorbeilaufen. Ja? Und wenn es als T-O-B geschrieben wird, als Tob, dann heißt es, dann ist es die Eigenschaft Gottes, das Eigenschaftswort. Und dann über, wenn ihr im Alten Testament oder an vielen Stellen, wenn ihr im Alten und im Neuen Testament über die Güte Gottes lest, lest ihr eigentlich das, was auf meinem T-Shirt steht, nämlich Gott ist gut. Gott ist gut. Das steht dort. Anstatt Gottes Güte steht da Gottes Gutsein. Es ist die Person Gottes, die gut ist. Und die Person Gottes ist an Mose vorbeigelaufen. Und tatsächlich, meistens sieht man die Güte Gottes, nämlich das Gutsein Gottes, erst wenn man ihm hinterher schaut. Also meistens in der Situation, da Gott hält seine Hand über die Höhle und sagt, du kannst mich nicht total von vorne sehen. Wenn du mich von vorne siehst, haut's dich aus den Latschen und du bist nicht mehr. Deswegen schütze ich dich, aber du kannst hinterher schauen. Und irgendwie finde ich das sehr, sehr bildlich für uns, weil oft sehen wir erst im Nachhinein, wie gut es Gott mit uns gemeint hat. Ja, das ist es. Wir oft so während der Geschichte, oh Problem, Problem, Problem. Und nachher sehen wir, wow, Gott hat es richtig gut gemacht. Das ist allerdings aus einer Geschichte geklaut. Und diese Geschichte, die ist folgende. Da ist der gute Mose. Der Mose, der ist quasi, ihr wisst, 40 Jahre Top-Ausbildung als Ersatzpharao. 40 Jahre lernt er alles, was ein Staatsmann braucht. Er lernt all die Wissenschaften in seiner Zeit. Er lernt auch die Sprachen seiner Völker außenrum. Ihr habt euch sicherlich noch nie gewundert, weil wir wundern uns meistens beim Bibellesen nicht. Dabei würden wir so viele Wunder entdecken, wenn wir uns wundern würden. Ja? Nämlich der geht nach Midian und spricht plötzlich die Sprache von denen. Aber gelernt hat er ja eigentlich Hebräisch und Ägyptisch. Wieso spricht er Midianitisch? Das ist nämlich Arabisch. Ja, warum? Naja, er war Satzpharao, da lernst du alle Sprachen außenrum, damit dich ausdrücken kannst. Der war hochgebildet, der Mann. Und der hochgebildete Mann kriegt dann 40 Jahre Knast, das heißt 40 Jahre hinter blökenden Schafen herlaufen. Ja? Und das ist, glaubt mir das, wenn du im Jet-Set gelebt hast, wenn du Ohui warst, ja, und jeder, oh super, und so, und plötzlich ist das Einzige, was du morgens hörst, da dann bist du echt in der Wüste. So erlebte das Mose. Und Mose kam, kriegt eine mordsmäßige Begegnung mit Gott, die er nicht versteht, versteht auch nicht, warum Gott ihm eigentlich sagt, ich bin der ich bin. Das ist nämlich so, weißt du, das ist so, das möchtest du wirklich hören. Lieber Gott, wie heißt du? Ich bin der ich bin. Super, danke Herr für die erschöpfende Antwort. Ja, da bist du doch völlig platt anschließend nach so einer Antwort. Du denkst, also hätte ich nicht gefragt. Ja, weil damit kann man nicht so viel anfangen. Aber eigentlich ist es ja die Einladung, die sich da drin verbirgt. Wenn du nämlich noch ein bisschen nachdenkst, siehst du wieder die Güte Gottes drin, der nämlich sagt, ich gebe dir eine Einladung, mich kennenzulernen. Ich bin nämlich der, der ich bin. Lern mich mal kennen. Und dann denkst du, wow. Und jetzt ist der Mose und der geht nach Ägypten, holt das Volk raus und dann führt er sie durch die Wüste. Und wisst ihr, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Das ist genau das Gelände, was er kannte. Er hat das Volk dorthin geführt, in die Gegend, die er kannte. Er führte sie an den Berg, den er gut kannte. Er führte sie auch die Straße, von der er wusste, dass die funktioniert. Und das ist übrigens, wenn du jetzt irgendwas prophetisch-geistliches da drin hörst als Leiter, dann hörst du richtig. Ganz oft führen wir Menschen so weit, wie wir wissen. Aber dann kommt überhaupt erst das, was interessant ist. Und deswegen ruft Gott den Mose hoch und sagt, komm mal hoch zu mir, komm mal auf den Berg. Ja, eigentlich wollte er ja ein paar mehr hochholen, aber die hatten ja keine Lust oder Angst oder jedenfalls keine Vaterlandsliebe an der Stelle. Und dann geht er alleine und geht hoch und bleibt 40 Tage weg. Das heißt, so ein bisschen mehr als 1,5 Monate ist er einfach verschwunden. Und jeder normale Mensch weiß, wer so lange nichts isst, ja, ist in der Regel tot. Also ein paar schaffen das. Ich habe mal ein paar Leute gehört, die haben noch länger gefastet. Ganz ehrlich, ich sage immer ja, aber glauben tue ich es ihnen nicht wirklich, weil ich weiß, wie der Stoffwechsel funktioniert. Muss dann übernatürlich sein, will ich ihnen nicht abstreiten. Aber alles Natürliche hört bei 40 auf. Und deswegen, Mose, 40 Tage da oben, Volk sieht, der Leiter, den Gott uns gegeben hat, kommt nicht wieder, die Herrlichkeit Gottes kommt nicht, es gibt keine Erweckung, keine Renew, ja, nicht die Heilungen sind auch noch nicht so weit. Wisst ihr, was wir machen? Wir kehren zu dem zurück, was wir kennen. Wir kehren zurück zu den Göttern Ägyptens. Die kennen sie. Und dann war unter sich ein Kalb, ein goldenes Kalb. Und goldenes Kalb im ägyptischen Zusammenhang bedeutet, ich kehre um zu den Göttern Ägyptens. Und das kann man gut, das kann man archäologisch beweisen. Hinten in dem goldenen Umsagung von Tutanchamun gibt es hinten eingemeißelt ein goldenes Kalb. Und dann habe ich da die Beschriftung gelesen, da weiß ich her, dass es das Zeichen der Umkehr war. Und zwar, weil sein Vater Echnaton hat nämlich alle Götter abgeschafft und glaubte nur noch an den Sonnengott. Und das haben sie gehasst, die Priester. Und der Tutanchamun als junger Mann kehrte wieder, deswegen heißt er nicht, der hieß ursprünglich Tutanchaton, was der Sonnengott ist, und wurde umgenannt an den Tutanchamun, was eben der Hauptgott der ägyptischen Götter ist. Und deswegen dieses Kalb da hinten in seiner goldenen Umzäunung seines Sarges, weil er umkehrte zu den ägyptischen Göttern. Und genau das hat das Volk Israel getan. Sie sind umgekehrt zu den Dingen, sie sind umgekehrt zu den Sorgen und Problemen und wie man das Leben halt so lebt. Und wisst ihr, ich sehe da die Gemeinde vor mir. Wie schnell kehren wir um zu den alten Herren, denen wir gedient haben und die uns nichts Gutes getan haben. Und dann feiern sie, und das Dumme ist, die Menschen haben einen verhängnisvollen Zug. Sie feiern oft ihre Dummheit. Das habe ich schon oft erlebt. Wir feiern unsere Dummheit. Und das ist so tragisch, weil wir wissen gar nicht, was wir tun. Wir feiern die Unzucht, wir feiern den Ehebruch, wir feiern die sexuelle Nichtorientiertheit, wir feiern alles, alles was blöd ist, feiern wir. Und begreifen gar nicht, dass es die Umkehr zu den alten Göttern ist. Und so war es auch mit dem Volk Israel. Und Gott kriegt das natürlich mit und sagt, du, hey Mose, wir haben ein Problem. Ja, nicht Apollo 13, wir haben ein Problem, sondern Mose, wir haben ein Problem, das Volk da unten dreht gerade ab, geh mal runter. Ich weiß ja nicht, ob er dann länger geblieben wäre, aber auf jeden Fall geht er runter und Gott sagt ihm schon eigentlich nur, kaum noch Lust mit dem Volk. Ja. Da setzt sich dann Mose als echter Leiter durch. Echte Leiter treten sogar vor Gott für ihre Leute ein, selbst wenn die Mist bauen. Habt ihr gehört? Echte Leiter steigen zwischen Gott und den Menschen in den Riss und sagen, Gott, nein, mach sie nicht platt. Hau ihnen nicht die Rübe runter. Und wisst ihr, warum Gott solche Sachen überhaupt macht? Gott will das ja sowieso nicht, aber wisst ihr, warum Gott es macht? Weil er das Herz eines Leiters sehen möchte. Wenn du Promotion im Reich Gottes suchst, nicht, da kannst du finden. Mose erweist sich als guter Leiter, steigt ein. Na, jetzt ist eine Sache, hören ist eine Sache, aber sehen ist die andere Sache. Und er kommt runter, hört das Lärmen, nimmt die Tafeln, die ihn Gott gerade gebastelt hatte, weißt du, von Gott selbst handbehauene Tafeln. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön die waren. Und noch selbst von Gottes Hand eingeschrieben, die 10 Gebote, die hat er offen. Und dann sieht er diese Heinis und was macht er? Wuff, haut sie gegen die Wand. Ja, da ist der Choleriker in ihm aufgestanden, ja. Ja, und er war sauer wie, ja, und dann nimmt er sich vor, geht erstmal zum Aaron und sagt, pass mal auf, du bist der Priester, du bist der Leiter dieser Gruppe gewesen, ja. Und du hast die wieder dahin geführt. Und es ist wirklich so. Ganz häufig, wenn bei uns das Übernatürliche nicht so klappt, dann gehen wir wieder zu dem und führen die Leute in die Natürlichen, die, ach ja, natürlich ist ja nicht so schlimm. Nein, nein. Wir haben immer vergessen, das Natürliche muss immer mit dem Übernatürlichen zusammen sein. Das darf nicht getrennt werden voneinander. Sonst wird es religiös und manchmal sogar ganz falsch religiös. Und so nimmt er sich erst Aaron vor, dann nimmt er sich das Volk vor und da hat er sich, ich weiß ja nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, auf jeden Fall lässt er das ganze goldene Kalb, wie groß auch immer, klein machen, pulverisieren und dann gibt er Trinks aus, tut jedem ein Stück davon in den Tee. Ja? Die dürfen das saufen auf gut Deutsch. Und das ist natürlich schon heftig. Also da merkt man so, der hat echt einen Hals, Hals wie eine Keksdose und ist stinkesauer auf die Christen oder beziehungsweise aufs Volk der Juden. Aber Gott fängt an, wieder zu ihm zu reden und er tut etwas, was wichtig ist, nämlich das Zelt der Begegnung mit Gott baut er jetzt nicht aus dieser Erfahrung, glaube ich, baut er es nicht unter dem Volk auf, sondern er nimmt das Zelt der Begegnung und geht außerhalb des Volkes. Warum? Wenn du als Priester innerhalb des Volkes bist, hörst du auf die Meinung des Volkes. Du hörst auf das, was die Menschen sagen und nicht auf das, was Gott sagt. Und deswegen bringt er diesen Ort der Begegnung mit Gott außerhalb des Volkes, damit dort ungestört du Gottes Reden hören kannst, ohne die Meinung der Leute gleich dazu zu hören. Ich glaube, manche verstehen mich, was ich sage. Und dieses Zelt der Begegnung, da gab es einen Dauergast, der hieß Josua. Und das ist für mich immer die größte Freude, wenn ich Menschen begegne, die eine Josua-Berufung haben. Die zeichnen sich dadurch aus, dass man die mit dem Schlagstock aus dem Gottesdienst hauen muss, weil die immer da bleiben wollen. Die wollen hier bleiben, die wollen da sein, wo Gott ist, weil da ist ihr Zuhause. Und so war Josua, der da im Vorzelt pennte, weil er nicht aus der Gegend war. Er wollte gar nicht erst rausgehen, er wollte bei Gott bleiben. Okay, geht die Geschichte weiter. Die Geschichte geht so weiter, dass Gott dann auch ein kleines Hühnchen mit Mose zu rumpfen hat. Er sagt ihm nämlich, pass auf, wir sagen ja in der Vineyard, was du verdreckst, das musst du auch aufwischen. Ja? Also nach dem Motto, den Mist, den du machst, musst du auch wieder wegmachen. Also was muss er machen? Er muss diesmal selber die Tafeln von Hand klopfen. Ja? Er darf die Tafeln selber bringen, sagt Gott zu ihm, pass auf, mach mal die Tafeln, dann kannst du zu mir kommen, dann schreibe ich wieder drauf. Weil das geschriebene Wort von Gott musste schon von ihm sein. Aber es ist schnelle Therapie. Merkst du, schmeißt nie was weg, was Gott dir gibt, weil sonst musst du es ersetzen. Ja? Also ganz klar. Also von Mose kann man lernen, das ist unfassbar. Du kannst da vorne anfangen. Du weißt gar nicht, was du alles erzählen sollst über Mose-Text. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, kann ich ein bisschen erzählen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Mose kommt. kommt an einen Punkt, der ist ja wirklich fertig mit seinem Volk. Das hat ihn getroffen. Es hat ihm getroffen, dass sein Verwandter sich hat verführen lassen vom Volk und mit dem Volk, anstatt das Volk rauszureißen als Priester aus der Abgötterei, hat er sich mittreiben lassen aus Furcht vor den Menschen. Und das hat ihn alles zugesetzt. Und dann kommt es zu diesem Punkt, zu dieser Geschichte, wo er mit Gott wieder in die Kommunikation geht und Gott sagt, ich lasse mich von dir erbitten. Ich lasse mich von dir erbitten. Und dann sagt er, Gott, also ich bitte dich, geh mit uns. Lass nicht einen komischen Engel uns vorausgehen, sondern geh du selber mit uns. Sei du bei uns. Ich will dich vor Augen haben und nicht einen Engel, den du schickst. Und da sagt Gott, okay, mache ich. Also es ist interessant, wie schnell sich Gott überzeugen lässt, aber es geht echt schnell. Und dann kommt die zweite Frage, sagt er, lieber Gott, und ich habe noch einen Wunsch. Mose mag ich, ja, weil er weiß, jetzt ist die Tür offen, da kann man auch noch was Zweites durchkommen. Ne? Und dann sagt er zu Mose, pass mal auf, sagt er zu Gott, pass mal auf, lieber Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und dann, ja, so in charismatischen Kreisen heißt es Goldstaub, Worship-Musik, Gefühle. Ja, hier nicht so. Weil, was passiert? Der Mose steht da in seiner Höhle und dann kommt Gott vorbei und er schaut ihm hinterher und er kann erkennen, wie gut Gott ist. Er sieht die Güte Gottes. Er sieht, wie Gott gut ist, durch und durch. Er sieht all die Dinge, die Gott in seiner Liebe und Güte tut. Und genau das motiviert ihn, wieder auf den Berg zu gehen. Das motiviert ihn, wieder seinen Dienst aufzunehmen. Das motiviert ihn, plötzlich zu begreifen, okay, guck nicht auf Menschen, guck auf Gott. Und deswegen sollten wir auch auf Gott gucken. Denn Gottes Wesen, er ist barmherzig. Und die Bibel sagt uns in Epheser 2, 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Gott ist nicht ein bisschen barmherzig, der ist überfließend barmherzig. Gott ist geduldig. 4. Mose 14, 18, da heißt es, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Diese Geduld paart sich mit seiner Barmherzigkeit. Gott kann warten. Und das ist für mich, so Menschen, die manchmal langsam begreifen, ist das ein Segen, dass Gott auf mich warten kann. Dass er sagt, okay, Reinhard, wir versuchen es nochmal. Hör mir nochmal genau zu. Das hilft mir, ja? Es hilft mir, dann verstehe ich ihn vielleicht. Und Gott ist treu. Was mich immer gewundert hat, ich habe immer gedacht, ich habe schon ein paar dumme Dinge gedreht in meinem Leben. Da war ich richtig doof. Also wirklich preiswürdig doof. Und dann hätte ich eigentlich erwartet im nächsten Gebet, dass Gott irgendwie beleidigt in der Ecke steht und mir eine abräumt. Weil eigentlich hätte ich es verdient. So, wahrscheinlich hätte ich es so gemacht. Und dann steht mir ein Gott gegenüber, der sich nicht verändert hat, der seine Güte, seine Freundlichkeit, ich habe manchmal Offenbarungen aus den dümmsten Situationen meines Lebens bekommen, wo sich Gott mir offenbart hat. Und das geht nur mit einer Sache zu erklären, er ist wirklich treu. Er ist treu, selbst wenn ich untreu bin, er ist treu, wenn ich bekloppt bin, der ist immer treu. Und das ist, was uns das Leben mit Gott auch leicht macht, denn wir sind alle nicht die Schnellmerker, leider nicht. Und dann liebevoll. Gott ist so liebevoll, dass er alles für uns gemacht hat bereits. Gott aber erweist seine Liebe. Da, wo wir noch seine Feinde waren, hat Gott seine Liebe schon bewiesen, weil es von seinem Wesen her strömt. Und Jakobus 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Licht, ändert sich nicht. Niemals wechselt bei ihm Licht mit Finsternis. Er ist immer Licht. Er ist immer hell. Das Gute ist, wir können Gott nicht verändern, aber Gott kann uns verändern. Und das ist das Gute, das ist die gute Nachricht des Tages. Wir können Gott nicht verändern, aber Gott kann uns verändern. Er bleibt seinem guten Standard treu. Er bleibt seiner Güte treu. Weißt du, und wenn du Probleme mit Menschen hast, Menschen können enttäuschen, das stimmt. Menschen können dich nerven, stimmt. Menschen, Pastoren, alles was geboren wurde von einer normalen Frau, außer Jesus, kann enttäuschen. Das ist wirklich so. Da brauchst du nicht besonders intelligent zu sein, um das zu sehen. Ja? Menschen enttäuschen. Und dann ist die Frage, was mache ich mit meiner Enttäuschung? Und dann versuchen viele Leute, dann geht es um Recht, dann geht es darum, dass die sich entschuldigen und dann wird es immer kritisch. Und ich denke, wisst ihr, was das Wichtigste ist, was wir tun müssen, wenn wir enttäuscht sind? Wir müssen Gott anschauen. Schau dir die Güte Gottes an. Schau dir an, wie gut er ist. Wenn wir die ganze, ich habe euch das gesagt, immer wenn ihr Güte im Alten Testament oder im Neuen Testament auch teilweise lest, ist es meistens geht es um, dass Gott gut ist. Im Englischen fällt einem das viel mehr auf, weil die das dann auch mit gut übersetzen, anstatt mit Güte. Okay, dann möchte ich euch Beispiele seiner Güte noch nennen. Das eine ist, wie funktioniert sein Wesen? Ich, das steht in Matthäus 5, 44 und 45, da sagt er, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Also hören wir richtig, betet für die, die euch gerade richtig auf den Keks gehen, die euch richtig das Leben schwer macht, für die sollen wir beten. Weil wenn wir das nämlich tun, dann sehen wir so aus wie unser Papa im Himmel. Dann haben wir Wesensgleichheit mit ihm. Also wir dürfen ihn nicht nur Vater nennen, wir dürfen uns auch so benehmen. Und dann geht es weiter, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Das ist ja oft, was wir gar nicht verstehen. Wir würden einen Hagelsturm über das Zentrum von Ankara entfesseln, wo der Erdogan seine Wohnung hat. Ich meine, da würden wir solche Hagelkörner fallen lassen, oder? Und am Schluss wird Jesus fragen und sagen, sag mal, du hast dem Trump da einen Stein an den Kopf geschmissen, sag mal, meinst du, das war in meinem Auftrag? Versteht ihr, was ich meine? Wir sind die Kinder unseres Vaters, wir sollten uns auch so verhalten. Das funktioniert nur, wenn du seine Güte anschaust. Dann der Jona, einer meiner Spezialfreunde. Weil er ist echt der Hammer. Ich habe irgendwann mal einen richtig guten Comics über ihn gesehen und ich finde, das ist eine Comics-Story. Ja, rennt weg, wird vom Walfisch verschluckt, im Walfisch so mit Galanten um den Kopf, weißt du, so mit Seetang baumeln, macht er das beste Gebet. Das Gebet musst du mal lesen. Das ist herzergreifend, das ist richtig rassig gut. Ja, und dann, wow, und dann darauf schlägt es dem Wal auf den Magen, ja, und schon ist er wieder draußen. Ich möchte das gar nicht zu sehr genau wissen, was da alles an ihm hing anschließend. Aber er bekam sich wieder sauber, so viel wissen wir aus der Geschichte. Und er ging nach Ninive. Und es ist für mich so ein Symbol, so wie er gefangen war aufgrund von Ungehorsam in dem Wal. Da hätte er es eigentlich schon schnallen können. Und dann durch Gehorsam rauskam, ja, hätte er eigentlich wissen müssen, dass Ninive, wenn die gehorsam werden, Buße tun, dass die auch rauskommen. Aber nee, er geht hin, verkündigt ihnen als, ich bin der Prophet, so spricht Gott, also alttestamentarischer Prophet. Im Neuen Testament wirst du ja gesteinigt, wenn du das sagst, weil eigentlich darf man dich steinigen, wenn du falsch bist. Also im Neuen Testament, so spricht Gott, ist schwierig, aber im Alten war das noch die Methode, wie Gott sie verständlich gemacht hat. Er sprach, hier spricht Gott, Ninive, tu Buße, denn morgen komme ich vorbei und mach dich platt. Ninive sagt, oh bitte nicht, lieber Gott, vergib uns, wir haben echt gesündigt, die stehen zu ihrer Sünde, kehren um. Und was passiert mit Jona? Der wird stinkig. Erschließt sich mir nicht ganz, warum. Ich habe eigentlich so als Sohn des lebendigen Gottes hätte er ja die Hände nicht mehr runtergekriegt vor lauter Lobpreis. Ne? Aber nix da, da sitzt er in der Ecke und schmollt, weil jetzt denken die alle, ich bin ein falscher Prophet. Das war seine einzige Sorge. Also nach dem Motto, alle denken an sich, nur ich denke an mich. Ja? Genau. Und dann passiert es, dass Gott ihm da einen Baum aufwachsen lässt, einen Rizinus. Die wachsen schnell. Über Nacht. Er sitzt nämlich und beobachtet, ob sie doch, ich darf mal gar nicht sagen, der sitzt gerade immer und guckt sich das an, ob da nicht vielleicht doch noch was passiert. Meine Manne, also bin schon gespannt, wenn ich einen Typ kennenlerne, was das für ein Frödel war. Ja, also sitzt da gerade über und guckt zu und denkt, oh, vielleicht will ich doch noch ein Bäumchen. Ne? Nix da, passiert nicht. Aber ein Rizinus wächst und ein dickes Blatt über seinen kahlen Schädel und schon geht es ihm besser bei der Temperatur. Er freut sich, ist begeistert, sagt, wie schön. Geht schlafen, denkt, der Tag war doch nicht so schlecht. Ja. Am nächsten Morgen wacht er auf, das Ding ist gedödelt, verwelkt. Das Blatt hängt unten und er denkt, was ist das für ein Gott, der mir sowas zumutet. Genau das denkt er. Ich will sterben. Also echt, Leute, den müsst ihr lesen, der ist so spannend, der Jona ist spannend, das ist wie, also das ist die Abenteuergeschichte schlechthin, man kann sich richtig beäumeln, wenn man den so richtig genau liest, das ist richtig lustig. Dann lässt er den Kopf hängen und dann muss Gott ihm erstmal sagen, hey, pass mal auf, Alter, du regst dich auf über den Rizinus, den hast du nicht gepflanzt, den habe ich gepflanzt und ich könnte ihn eigentlich umfallen lassen, wann immer ich will, der gehört nämlich mir. Aber weißt du, diese Menschen da, diese 100.000 Leute in Mosul, ja, das ist dir völlig wurscht, dass die draufgehen. Das ist dir egal. Ich sagte, aber ich habe Herzeleid um diese 100.000 Menschen. Ich möchte nicht, dass ihnen was Schlechtes passiert. Und ich habe mich riesig gefreut, dass sie Buße getan haben. Und dann bist du so konfrontiert von der Güte Gottes zweimal. Einmal, dass er so folgt, so denkt über, ja, heute würden wir sagen, der denkt genauso über Iraner oder wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran, ja, er denkt genauso über Kabul, er denkt so über all die Städte, die dir so einfällt, selbst über Washington denkt Gott positiv. Und auch über Berlin. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht merken, dass wir nicht an Gottes Güte vorbeischlittern mit unserer menschlichen Auffassungsfähigkeit. Gott ist Güte und dann denke ich an Petrus, wie Gott ihm begegnet, wie Jesus ihn zusammen nach seinem Verrat in drei Ansätzen, in ganz kurz und knapp, bringt er den Petrus wieder zurück in seinen Auftrag und bringt ihn zum Kern der Sache, nämlich Gott lieben ist der Kern unseres Auftrags. Liebst du mich? Ja. Okay, dann kann ich dich loslassen auf meine Herde. Nämlich Menschen, die Jesus nicht lieben, sollte man nicht loslassen auf die Herde. Und das, was mir am meisten Güte zeigt, ist eines Abendmahl, wo Gott bereit ist, sich selber, wo Jesus bereit ist, sich selber als Essen und Trinken darzureichen. Er nimmt von seinem Leben, um uns Leben zu schenken. Das ist gut, das ist Güte, das ist Barmherzigkeit Gottes. Okay, wenn wir jetzt an uns denken, an die Zukunft, an 2020 und so weiter, da sagt Psalm 34, Vers 9, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Also wir sollen Zuflucht bei ihm suchen, denn seine Güte ist sprichwörtlich, seine Gutheit. Gott ist gut, vollständig gut und zwar immer, ohne Ausnahme, auch jetzt in diesem Moment. Und er möchte, dass wir uns zu ihm wenden, wegen unserer Versorgung. Denn da steht Matthäus 6, Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar bevor ihr ihn darum bittet. Also Gott weiß schon, was du brauchst. Wenn du bittest, kommst du quasi in vorbereitetes Terrain. Gott weiß, du brauchst das und er gibt es dir gerne. Manche Spezialisten sagen, ja, wenn er schon weiß, dann brauche ich es um die Sache. Blödsinn, weil in der Bibel steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also es ist kein Selbstläufer, ja, sondern ihr müsst schon bitten, aber eigentlich weiß er schon, was ihr bittet und wisst ihr was, die Pakete stehen im Himmel schon gepackt. Und das ist die gute Nachricht, er hat sie schon für dich bereit und wenn du ihn fragst, ist er bereit, es dir zu geben. Dann Wiederherstellung. Es ist für mich immer ein Wunder, wie Gott hinkriegt, uns wiederherzustellen. Er ist, ich meine, es heißt hier, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir müssen begreifen, wegen der Güte Gottes, er macht aus uns wirklich neue Menschen. Und wenn er aus dir und mir neue Menschen machen kann, dann kann er auch aus meiner Ehe eine neue Ehe machen. Da kann er aus meiner Arbeitsbeziehung zu meinem Chef eine neue Arbeitsbeziehung zu meinem Chef machen. Dann kann Gott auch zu meinen Nachbarn eine neue Beziehung schenken. Sogar eine Beziehung zu meinem Staat, wo ich jetzt immer meine, ich weiß es ja besser als alle, die da oben sind. Tu das nicht, Geschwister. Eigentlich ist das Hochmut. Und das verschließt uns den Himmel. Lasst uns doch die Güte Gottes auf die Leute runterbeten. Gott weiß doch besser. Und er ist bereit, auch das zu ändern. Die politische Szene in Deutschland ist für Gott doch nicht ein Problem, das er nicht lösen kann. Da müssen wir nicht mit Steinen oder mit was weiß ich rumlaufen. Zukunft. Sie werden, da heißt es in Jeremia 31, Vers 9, das habe ich so tröstlich gefunden, da steht, sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren und Hoffnung ist da für deine Zukunft. Du kehrst zurück aus dem Land deiner Niederlage in deinem Leben. Gott lädt dich heute dazu ein, dass du aus dem Land deiner Niederlage, dem Land deiner Feinde, dem Land, wo du hin verschleppt wurdest, wo du gefangen gesetzt wurdest, egal was es ist in deinem Leben, Gott lädt dich ein, dass du zurückkommen darfst, dass du Hoffnung haben darfst und dass er dir eine neue Zukunft schenkt. Für mich ist das das Geheimnis des Evangeliums. Ich glaube wirklich, in jedem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, dass heute eine neue Zukunft beginnt. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube, dass wir eigentlich immer nur wirklich einen Schritt entfernt sind von einer Veränderung, die alles beinhaltet, was ich bin. Gott möchte mich aus dem Land meines Feindes nämlich befreien und möchte mich in sein Zukunftsland setzen. Und deswegen sollten wir ihm echt vertrauen. Gott ist gut, das ist seine Eigenschaft und seine Substanz. Also er besteht aus Gutheit. Also deswegen ist mir das Hauptwort so wichtig. Wenn du sagst, Gott ist gut, dann kannst du ihn anschneiden an jeder Stelle und du kommst immer nur auf gut. Weißt du, bei Käse, bei Kuchen ist es ja manchmal so, ne, da schneidest du da an, dann ist es hell, dann ist es dunkel und die eine Seite schmeckt, die andere nicht so. Und Kinder wissen das, sie schneiden sich das dann raus und geben das andere dann der Mama, weil sie es nicht essen wollen. Die sind nämlich auch schlau. Ja? Aber bei Gott funktioniert das nicht. Da kannst du schneiden, wo du willst. Da gibt es keine weiße Stelle oder dunkle Stelle oder mehr Zucker drin. Da ist überall Zucker drin. Egal, wo du schneidest, es bleibt gut, 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 egal in welcher Richtung. Und das ist der Vorteil, dass wir einen guten Gott haben. Und deswegen steht in 1. Korinther 16, Vers 34, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet, also das heißt es, sein Gutsein, dass Gott gut ist, währt für ewig. Das ist noch nicht mal zeitlich begrenzt, seine Gutheit. Verstehst du, in jede Dimension, die du denken kannst, ist Gott gut. Und Snoopy weiß das. Snoopy weiß das. Snoopy ist es uns echt voraus. Snoopy weiß das. Gott ist gut. Und manchmal müssen Christen Snoopy gucken. Ich möchte, dass wir jetzt eine Übung machen miteinander. Und ich meine das wirklich ernst. Egal, wer hier im Raum ist. Hört mir genau bitte zu. Es gibt Orte in deinem Leben, wo du lieber die Gesetzestafeln Gottes an die Wand schmeißen möchtest. Wo du das Geschenk Gottes an die Wand batschen möchtest. Das kann sein deine Ehe. Das kann sein dein geliebter Ehefrau, Mann. Wird sie am liebsten an die Wand batschen. Dabei hat sie Gott dir ursprünglich gegeben. Und eins kann ich dir voraussagen, die kannst du nicht neu schnitzen. Okay, hört ihr mich? Könnt ihr nicht neu schnitzen? Damit müsst ihr schonlich umgehen. Nicht einfach an die Wand klatschen, weil es euch ärgert. Ich finde, es gibt Situationen, in denen wir drinstecken, die gefallen uns überhaupt nicht. Aber Gott möchte, dass du heute nicht auf die Menschen guckst, dass du nicht guckst auf deine Situation, nicht guckst, wie es bis jetzt war, sondern dass du auf ihn schaust. Herr, lehre mich deine Wege, auf dass ich erkenne, wer du bist. Dass du auf ihn schaust. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo du dir einfach mal vorstellst und dich überlegst, wo hast du schon Güte in deinem Leben erlebt? Wo hast du die Gutheit Gottes in deinem Leben erlebt? Und ich möchte, dass wir alle die Augen schließen und dass du anfängst mal zu danken für das, wo du das Gute von Gott in deinem Leben erlebt hast. Und zwar jetzt. Also Augen zu, müsst nicht rumgucken, guckt mal in euch. Und überlegt mal, was hast du denn erlebt, was gut ist von Gott?